Es ist Dienstag, der 2. Juni und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Der aktuelle Monat fängt an, wie der alte aufgehört hat, mit apokalyptischen Meldungen über Dürre, Hitze oder Extremwetter. Auffällig ist jedoch, dass immer mehr Akteure aus Wirtschaft und Medien ihren Ton beim Klimawahn mäßigen. Findet womöglich sogar ein Umdenken statt? Darüber spreche ich gleich mit Axel Bojanowski, Journalist und Chefreporter Wissenschaft für die Welt. Nicht nur Klima-NGOs bekommen weiter viel Steuergeld durch die Politik, offenbar erhalten auch Organisationen mit einer militant-islamischen Agenda Millionenbeträge aus dem Steuersäckel. So soll etwa der Verein Islamic Relief in Deutschland ordentlich kassiert haben. Der Fall liegt schon etwas zurück, wurde jetzt aber erst bekannt. Die Einzelheiten dazu hat für uns die Autorin und Frauenrechtlerin Seyran Atesh. Während in Deutschland der Zorn gegen die Verschwendungswut der Regierung weiter zunimmt, hat er in Kolumbien nun zu einem überraschenden Wahlergebnis geführt. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen wurde die linke Regierung abgestraft und ein rechtslibertärer Kandidat hat die meisten Stimmen bekommen. Wer der Mann ist und was das nun auch international bedeutet, sagt uns in dieser Sendung unser Kontrafunk-Südamerika-Korrespondent Alex Bauer. In einem Kommentar von Markus Fahlefeld geht es dann schließlich um ein neues gesetzliches Ungetüm gegen Streaming-Plattformen in Deutschland und welche Agenda dahinter steckt. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der April war zu warm, der Mai zu trocken und jetzt im Juni wird das Trinkwasser knapp. So zumindest erfahren wir es tagtäglich in den großen Medien. Und Unternehmen im Land, die mischen kräftig bei der großen Klimahysterie vorne mit. Doch die mächtige Klimalobby kollabiert. Das sagt der Autor und Journalist Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft für die Welt. Was hinter den apokalyptischen Klimanews steckt und warum sie vor dem Kollaps stehen, werde ich jetzt mit ihm besprechen. Schönen guten Tag, Herr Bojanowski.
Guten Tag, Herr Joppa. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bojanowski, Sie beobachten die Akteure hinter dem Klimahype schon seit Jahren. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben. Was Sie schon immer übers Klima wissen sollten, aber nicht zu fragen wagten, heißt es. Wer sind denn die Akteure, die uns hier einen bestimmten Blickwinkel auf das Klima aufzwingen?
Ja, das ist eine sehr große Armada von Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen, die meistens im Hintergrund bleiben. Also das fing an 2007 mit einer Art Masterplan, Design to Win hieß das. Und das waren Großstiftungen aus den USA, die darin ihren Plan niederlegten, per Änderung der öffentlichen Diskurse den Druck Richtung Energiewende zu erhöhen. Und das hat ja auch perfekt geklappt, kann man sagen. Das ist nach Deutschland gekommen, dann 2011. Das wurde hier kopiert in Deutschland von den gleichen Stiftungen. Dahinter stecken Philanthropen, also Milliardäre aus den USA, die eben hier auch Investitionsmöglichkeiten sahen, ja, in dem Plan eben erneuerbare Energien zu fördern. Das war das neue große Ding nach der Finanzkrise 2008. Da gab es dann plötzlich wieder viel Geld zu investieren. Und da hat man sich eben den Markt der erneuerbaren Energien gesucht. Und deswegen war da viel Geld drin. Und man muss eben auch sagen, dass für diese Milliardäre, also wie Leute wie Bloomberg und Steyer aus den USA, die Demokraten nahestehen, dass für die diese Art von Lobbyismus eben ein Netzwerk versprach und die Vergrößerung ihres politischen Einflusses. Und das ist alles passiert, ist soweit in Kürze im Grunde ein riesiges Netzwerk, was eben mit besten Verstrickungen und Vernetzungen in die Politik und eben mit dem Ziel, bestimmte Energieformen, Energiekonzerne ja zu stärken und eine sogenannte Energiewende eben herbeizuführen.
Es gibt also nationale und internationale Ebenen. Wie sind die denn dann untrennbar quasi miteinander verbunden?
Ja, es ging eben alles aus von diesem Design-to-Win-Masterplan der Hewlett Foundation und der Climate Works Stiftung. Und das wurde eben dann in Deutschland kopiert. Das ging los mit einer Tagung 2009, Stiftung Mercator, eine Großstiftung aus Deutschland und Europa. Dahinter stecken die Metro-Erben. Das ist eben auch oft ein typisches Muster. Diese Stiftungen verfügen oft um das Geld von Großunternehmern, die aber schon nicht mehr leben, sondern oft ist es Erdölgeld in den USA. Ja, diese Klimanotstandsbewegung, die 2019 losging oder 2018, die beruht wesentlich auf dem Geld von Rockefeller-Stiftungen und so, also Erdölgeld, wo sich eben die Enkelgeneration jetzt quasi reinwaschen will von den Erdölsünden, ja, kann man so sagen, und eben die Klimalobby finanziert. In Deutschland ist es eben so, dass die Stiftung Mercator und die European Climate Foundation besonders aktiv sind. Die haben letztlich dieses Design-to-Win-Strategie aus den USA kopiert. Und eben, das sind ganz ähnliche Stiftungen am Werk, ein bisschen spezifischer auf Deutschland gestrickt. Aber letztlich ist das Gleiche hier dann auch passiert. Es ging eben so weit, dass man letztlich ja auch viele Medien gegründet hat, aber auch viele Institute. Also mit dem Geld der Stiftung wurden so eine Art Forschungsinstitute gegründet, oft auch mit Regierungsgeld dabei. Ein ehemaliger Vorsitzender vom Umweltbundesamt nennt das die Beibote der Regierung. Das sieht also so aus, als ob es plötzlich ganz viele wissenschaftliche Institute gibt, die ganz unabhängige Forschung machen. Aber letztlich steht auch dahinter dieses Streben nach Diskurshoheit, ja, dass man eben bestimmte Art von Studien produziert. Das muss gar nicht unseriös sein, aber es ist eben oft dann so, dass damit eine bestimmte Art von Diskurs geprägt werden soll und vor allem der Druck eben Richtung Energiewende erhöht werden soll. Also Forschungsstiftungen, auch Faktenprüfermedien sowie klimafakten.de und Carbon Brief und so, das sind größere Faktencheckermedien, die dann eben ja sich Artikel und Medien vorknöpfen, die nicht auf Linie sind im Wesentlichen. Und da wurde eben ein großes Netzwerk gesponnen, das den Diskurs in Sachen Klima und Energie sehr stark verändert hat und viele hat verstummen lassen, weil man eben dagegen letztlich gegen ein riesiges Netzwerk dann nicht meint, bestehen zu können. Und das auch oft zu Recht. Viele wurden diffamiert, viele wurden aus dem Diskurs gedrängt und letztlich ging es da eben ja um diese Investition in diese erneuerbaren Energien.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also NGOs, die sogenannten Philanthropen, also Millionäre, Milliardäre, dann wiederum auch diverse Wissenschaftler, geneigte Wissenschaftler, die mit ins Boot geholt wurden. Wie ist das Ganze denn in die Medienlandschaft verknüpft, die wir auch kennen, beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Ja, also man darf sich nicht wie eine große Verschwörung vorstellen. Ja, also man muss auch mal erstmal betonen, es gibt ja dieses Klimaproblem wirklich. Es gibt ja die globale Erwärmung, die wird weitergehen. Die geht mit Risiken einher. Das heißt, es gibt ja sozusagen den Bedarf, auch etwas zu tun. Aber es gibt eben auch diese wirtschaftlichen und politischen Interessen dahinter. Und was den Journalismus angeht, ist es eben so, dass man durch diese politische Bewegung, das ist immer eine linke Bewegung, gut verknüpfen konnte mit den politischen Zielen der Klimalobby. Das heißt, diese Art von Klimabewegung ließ sich eben gut anknüpfen in der Medienlandschaft, die eben großteils eben links dominiert ist, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da ist eben große Sympathie für diese Art von politischem Diskurs eben vorhanden. Und entsprechend war es 2018 zum Beispiel, als Fridays for Future aufkam, da hat man dann über diese Demonstrationen immer berichtet, gerade im öffentlich-rechtlichen Medien, obwohl da manchmal vielleicht nur ein paar Dutzend Jugendliche zusammenkamen und gleichzeitig jeden Tag in Berlin beispielsweise Demonstrationen stattfanden. Von den meisten hörte man nie was, sondern immer nur von der Klimabewegung. Das liegt eben daran, dass Journalisten da in dieser Bewegung sich selbst und ihre Milieu wiedererkennen und deswegen auch diese Verwandtschaft feststellen und eben Sympathie dafür hegen. Und so wurde das eben auch zu einer medialen Bewegung. Ja, ich habe das ja selbst auch aus nächster Nähe erlebt, wie sehr man im Journalismus sympathisiert mit der Klimabewegung. Greta Thunberg wurde auch von Journalisten ja umarmt und als Retterin der Welt hochgeschrieben, obwohl sie natürlich auch ein Instrument war bestimmter Kreise. Und das heißt, in den Medien, die dann ja auch sehr willfährig dann grüne Ausgaben zum Beispiel gemacht haben, der Stern hat sogar Fridays for Future eine Ausgabe überlassen, der Frankfurter Rundschau und Taz auch und der Spiegel hat einen Greenpeace-Menschen da ins Wissenschaftsressort geholt, der das zur Klimakrise gründen sollte. Und das wurde da sehr, sehr schnell, wurde man da aktiv und hat eben dieses Thema umarmt, weil man damit eben viele Dinge verband, die man schon vorher vertrat. Und da ging es dann eben oft gar nicht ums Klima, sondern es ging eigentlich eher um politische und milieuspezifische Ziele.
Ja, das ist die Frage, sind denn die Interessen bei den verschiedenen Akteuren ähnlich oder handeln etwa Unternehmen aus anderen Gründen als NGOs oder die Presse?
Ja, genau. Da hat jeder so natürlich seine eigenen Interessen, die sich dann aber eben überlappen. Also es ist besonders interessant, finde ich, der New York Times Autor David Wallace Wells, der hat 2019 den größten Apokalypse-Bestseller über den Klimawandel geschrieben, Die unbewohnbare Erde. Damit hat er einen riesigen Coup gelandet. Journalisten haben das gefeiert, wie da jemand endlich mal schreibt, dass die Welt ja doch untergeht wegen des Klimawandels und wie schlimm das alles ist. Und das wäre ja das Allerschlimmste, was passieren könnte und wir müssen jetzt sofort handeln und so weiter. Das war 2019. Jetzt eben schreibt er quasi das Gegenteil. Es würde diese Apokalypse nicht geben, es wäre alles viel übertrieben gewesen. Und ist da eben sehr selbstkritisch und sagt, dass die Klimakrise auch so eine Art Erlösungschance für diese gesamte technokratische Elite bot, sodass alle darauf gesprungen sind, weil man sozusagen einen moralischen Führungsanspruch und einen sozialen Status eben verbessern konnte und den moralischen Führungsanspruch dann in die Waagschale werfen konnte und so weiter. Und das war eben nach der Finanzkrise plötzlich das neue Ding, wo man eben wieder neu durchstarten konnte. Und das ist das Wesentliche, was er sagt, als man sich nach Investitionsmöglichkeiten umsah, schien ein grüner Wandel eine naheliegende Wahl zu sein, weshalb jeder, der versuchte, eine bessere wirtschaftliche Zukunft für Europa zu schaffen, ausnahmslos eine enorme Erhöhung der Investitionen in saubere Energie vorschlug. Also er sagt jetzt eben, 6 Jahre nach seinem Apokalypse-Bestseller, ja, es hat auch viele andere Gründe als nur sozusagen das Bedürfnis, die Welt zu retten, sondern dahinter steckten eben finanzielle und politische Interessen. Finde ich interessant, aus berufenem Munde, jemand, der eben besonders davon profitiert hat, die Apokalypse herbeizuschreiben, ist da jetzt eben sehr selbstkritisch geworden. Und insofern wird man jetzt wahrscheinlich pragmatischer dieses Thema angehen und das wird jetzt eben langsam klar und deutlich.
Nun haben Sie bereits Ende Januar in einem Weltartikel skizziert, dass die mächtige Klimalobby kollabiert. Woran machen Sie das genau fest?
Ja, also man sieht es jetzt im Journalismus eben, die Leute halten sich zurück. Man wird vorsichtiger in den Artikeln. Man geht nicht mehr so willfährig diesen Apokalypse-Studien auf den Leim. Ja, da wurde eben viel auf Extremszenarien gegründet, die unrealistisch waren, was schon immer klar war. Studien wurden industriell quasi produziert, weil sie eben so viel Beachtung fanden. Und es gab da eben keine kritische Instanz, die eben diese Dinge rausgehalten hätte aus dem Diskurs. Ganz im Gegenteil. Jeder, der solche Studien machte, bekam eben Anerkennung und Aufmerksamkeit und großes Publikum. Und insofern hat sich das selbst verselbstständigt. Und da wurde dann eben auch aus der Wissenschaft heraus Szenarien dann der Öffentlichkeit präsentiert, die völlig übertrieben waren und unrealistisch waren. Und da wird man jetzt eben realistischer. Und die Lobby ist natürlich weiterhin da. Und es sind Zehntausende von Akademikerberufen geschaffen worden weltweit in dieser Lobby, ja, die da untergekommen sind. Vielleicht ein Symptom der Elitenüberproduktion, von der ja oft die Rede ist, dass man eben zu viele Akademiker hat, die untergebracht werden sollen. Und die jetzt eben daran arbeiten, die Bedeutung dieser Lobby auch weiter aufrechtzuerhalten, weil die müssen ja weiter beschäftigt sein. Das heißt, das wird sich nicht so einfach jetzt legen, aber man merkt in den Medien etwas mehr Zurückhaltung, ja, dass nicht eben nicht jede Dürre und nicht jeder Extremregen sofort als Signal des Weltuntergangs gedeutet wird, sondern man eben auch erkennt, dass Extremwetter eben auch immer schon dazugehörte und man sich eben auch auf Extremwetter besser vorbereiten muss, auch ganz abgesehen vom Klimawandel. Ja, der Klimawandel kommt dann eben noch oben drauf, aber nicht eben so, wie das bisher immer dargestellt wurde, dass jetzt eine Überflutung ein Fanal des Klimawandels ist. Ja, und da wird man jetzt meiner Beobachtung nach ein bisschen vorsichtiger und vielleicht hoffentlich auch realistischer.
Was auch wahrzunehmen ist, viele Akteure aus der Wirtschaft melden sich zu Wort und sagen, so wie es jetzt läuft mit Energiewende, Strompreisen, so kann es ja nicht weitergehen. Wo waren denn diese Wirtschaftsvertreter damals, als die Richtung überhaupt eingeschlagen wurde, aufgrund auch der Klimawarner?
Ja, die waren oft ganz opportunistisch, wie das eben oft so ist, dann da mitgemacht, haben ja dann auch sich mit der Klimabewegung verbündet. Und der Atomausstieg ist ja letztlich ein Ergebnis dieser Opportunismus der Industrie in Deutschland, ja. Da gab es ja keinen Widerspruch, man hat das ja alles mitgemacht. Während der Atomausstieg ist ja auch ein völliger Irrsinn, wenn man überlegt, dass man pragmatische Lösungen braucht für Kampf gegen die globale Erwärmung, ja. Also emissionsfreie Kernkraftwerke wären ja Königsweg gewesen und das erkennt man ja auch in anderen Ländern. In Deutschland hat die Klimabewegung auch noch die Atomkraftwerke bekämpft und da war eben die Industrie auch dabei. Ja, die haben also quasi sich selber den Strom abgedreht, den sie jetzt unbedingt brauchen und jetzt klagen sie. Ja. Das gleiche gilt für die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften ja eigentlich daran interessiert oder sollten eigentlich daran interessiert sein, Arbeitsplätze zu sichern und auch im Land zu halten. Mit dem Kampf gegen die Atomkraft hat man natürlich dafür gesorgt, dass die Energieversorgung dieses Landes verschlechtert wurde. Und damit Arbeitsplätze unsicherer wurden, was man jetzt anprangert plötzlich. Ja, jetzt sagt man, wir müssen die Industrie fördern, wir brauchen Subventionen und so weiter. Die Kernenergie auszubauen und wenigstens im Land zu halten, die hat man selber bekämpft und da waren Gewerkschaften und Industrie beide auf der falschen Seite.
Wenn es so ist, wie Sie sagen, und der Klimawahn vor einem Kollaps steht, was bedeutet das dann für die Zukunft? Wohin entwickelt sich das Ganze? Wie geht es weiter?
Das wird natürlich als Thema da bleiben. Aber diese Auswüchse, die werden wahrscheinlich etwas runtergefahren werden. obwohl ja weiterhin sehr viel Geld drin ist. Also es gibt einen Vergleich, man könnte sagen, es gab ja Anfang der 1970er Jahre die Bewegung der Bevölkerungsexplosion. Also, dass die Weltbevölkerung sich vervielfachen wird und die vorher sagen, für massive Hungersnöte in aller Welt mit Milliarden von Toten. Das wurde ja vorhergesagt. Und das war ja ein sehr populäres Thema damals. Und das hielt sich ja auch, obwohl man schon in den 80er Jahren merkte, das stimmt gar nicht, weil die Hungersnöte da auf ein Minimum gesunken waren. Und die Vorhersagen eigentlich sich schon als falsch erwiesen hatten in den 80er Jahren. Man kann das ein bisschen vergleichen mit der Klimadebatte. Es gibt ein Problem, aber eben diese apokalyptischen Vorhersagen, die gelten jetzt ja schon als übertrieben. Trotzdem wird dann nicht sofort in allen Medien berichtet, so, es war alles falsch, aber versucht sich so ein bisschen aus der Affäre zu stehlen und das so ein bisschen als Erfolg der eigenen Bewegung darzustellen, dass es keine Katastrophen gibt und keine Apokalypse gibt. Und so wird es wahrscheinlich auch mit der Klimadebatte sein, dass man eben ein bisschen mehr Realismus einziehen wird sehen. Aber es ist eben auch so, dass man mit dem Klimathema natürlich weiterhin global Einfluss bekommt und es eben auf UN-Ebene auch sehr viele Organisationen gibt mittlerweile, die das eben beackern, das Thema. Und die werden nicht einfach das Thema aus der Hand geben, sondern natürlich weiter damit Politik machen wollen. Und naja, also man wird sehen, die UN-Klimakonferenzen sind ja, kann man sagen, ziemlich gescheitert. Es gibt keinen Erfolg in Sachen CO2-Reduktion, der auf diese Konferenzen wirklich zurückzuführen wäre. Und das heißt, man wird sich überlegen, ob das die richtige Strategie weiterhin ist, auf internationaler Ebene Klimapolitik auf diese Weise zu machen. Da wird man nach neuen Methoden suchen und vielleicht, so könnte die Hoffnung sein, wird man eben mit der modernen Kernkraft eben auch eine Möglichkeit haben, Klimaschutz und ökonomische Prosperität zu verbinden. Das wäre ja dann das Allerbeste.
Sagt der Autor und Journalist Axel Bojanowski, Chefreporter Wissenschaft für die Welt. Sein Buch, was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, ist im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Danke, Herr Joppe. Vielen Dank für die Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die deutsche Bundesregierung hat über Jahre Millionenbeträge an einen Verein überwiesen, der unter dem Verdacht steht, Terrorismus zu finanzieren. Islamic Relief heißt die Gruppierung und die Förderung durch Steuermittel begann bereits 2013. Erst durch eine Klage der Autorin Seyran Ateş wurde nun bekannt, dass der Bundesrechnungshof die Ausgaben schon vor Jahren in einem Bericht scharf kritisierte. Welche Ziele der Verein verfolgt und welche politischen Verflechtungen bestehen, darüber spreche ich jetzt mit Seyran Ateş. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Ateş, laut Selbstbeschreibung handelt es sich bei dem deutschen Ableger von Islamic Relief um einen Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Welche Erkenntnisse haben Sie über die Organisation?
Nun, tatsächlich ist das die Maske, mit der Islamic Relief arbeitet. Und sehr wohl kann man sagen, dass solche Organisationen auch in Teilen, um so eine Maske auch aufrechtzuerhalten, Wohltätigkeit praktizieren oder humanitäre Hilfe da oder dort leisten. Für mich stellt sich aber die Frage, was politisch wirklich hinter diesem Vorhang existiert. Und da denke ich eher, dass das eine Organisation ist, die sich eben mit dem Duktus, mit der Außenwirkung, eine Wohlfahrtsorganisation zu sein, gleichzeitig Vertreter des politischen Islam ist. Also auch sehr grenzwertige, teilweise eben auch terroristische Organisationen unterstützen. Und da gibt es personelle Verflechtungen, die man durchaus dann beobachten kann. Aber all das, was ich Ihnen sage, was ich an Kritik habe an solchen Organisationen, ist ja nicht schwarz auf weiß belegbar. Das macht ja die ganze Sache so schwierig.
International gibt es den Verein seit 1984, seit 1996 auch in Deutschland. In Israel ist Islamic Relief als terroristische Organisation eingestuft und verboten. Welche Akteure stehen denn dort an der Spitze? Was ist über den Verein sonst noch bekannt?
Nun, bekannt ist, dass vor allem Personen oder auch Gruppierungen dahinter stecken, die den Muslimbrüdern nahe sind. Und dass durchaus finanzielle Verpflichtungen nach Katar nachvollziehbar sind. Und die Einstufung als islamistische Terrororganisation rührt ja daher, dass wir hier es mit den Muslimbrüdern im Großen und Ganzen zu tun haben. Und die Muslimbrüder sind ja ebenfalls nicht eine auf Schwarz und Weiß angemeldete Organisation mit Vorstand und Vereinsregister und so weiter, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um eine islamistische Ideologie in die Welt zu tragen.
Aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs in Deutschland geht nun hervor, dass die Bundesregierung den Verein seit 2013 mit Steuergeld bedacht hat. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal, wie wurde der Bericht überhaupt öffentlich?
Nun, es gibt verschiedene Islamismus-Expertinnen und Experten, die immer wieder auch darauf hingewiesen haben, dass Islamic Relief hier aus Deutschland Geld generiert, Fördergelder und aber gleichzeitig sehr fragwürdige Organisationen unterstützt, auch insbesondere in Regionen im Nahen Osten. Und daraufhin ist tatsächlich auch der Bundesrechnungshof vor allem eben durch Hinweise von Sigrid Herrmann, das kann man ganz deutlich sagen, da drauf gestoßen. Und der Bundesrechnungshof hat dann angefangen, sich den Fall genauer anzusehen. Und so kam es, dass das Auswärtige Amt darauf hingewiesen wurde, dass man bei diesen Akteuren bitte vorsichtig sein sollte, beziehungsweise Zahlungen einzustellen habe. Also es wurde ja dann auch öffentlich und da wir öffentlich davon erfahren haben, habe ich mich gemeinsam, vor allem kam es durch die Giordano-Bruno-Stiftung und das Institut für Weltanschauungsrecht, das Anliegen, wir sollten hier eine Anfrage machen und fragen, was in den Akten wirklich steht. So kam das Ganze ins Rollen.
Und nun wissen wir, dass das Auswärtige Amt zunächst unter FDP-Außenminister Guido Westerwelle und dann auch unter SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dem jetzigen Bundespräsidenten, Gelder freigegeben hatte. Über welche Summen sprechen wir da?
Insgesamt sprechen wir über etwas mehr als 15 Millionen. Wir sprechen aber durchaus, das ist auch noch nicht so richtig belegbar. Ich kann mir nur vorstellen, aufgrund unserer Erfahrungen, dass durchaus von anderen Stellen, also außerhalb des Auswärtigen Amtes und gedeckt oder verdeckt durch andere Hilfsorganisationen, sehr viel mehr Millionen in die Richtung geflossen sind. Und wir müssen hier auch nochmal eine Unterscheidung machen zwischen Islamic Relief Deutschland und Islamic Relief Worldwide. Das heißt, diese beiden Organisationen stellen sich nach außen und auch politisch angeblich unterschiedlich dar, sind aber miteinander verbündelt. Nun, wenn wir direkt über Steuergelder sprechen und über Zuwendungen durch Deutschland, kommen wir eben auf viele Millionen.
Ist denn auch bekannt, für welche Projekte des Vereins die Millionensummen verwendet werden sollten und ob das Geld auch tatsächlich dafür verwendet wurde?
Das ist genau der Ansatzpunkt, warum mir persönlich ganz lange verweigert wurde, die Akten zu geben. Das war ja Sinn und Zweck auch des Verfahrens. Es hieß, wenn ich die Akten lesen würde, dann würde ich das zur Polemik nutzen und Unruhe stiften sozusagen, ja. Mit den Behauptungen eben, dass vor allem Terrororganisationen oder der politische Islam finanziert würden. Und genau das ist aber der Fall und das ist, was wir auch jetzt nur machen können. Wir können das nur skandalisieren, weil das ein Skandal ist. Es ist nicht wirklich heller auf Pfennig nachweisbar, wo die Gelder tatsächlich hingeflossen sind. Also ein Beispiel, was jetzt in der Presse ja auch war, ist, dass tatsächlich genau 240.000 Euro bar in einem Koffer über die Türkei nach Syrien gegangen sind. Und es gibt keinerlei Nachweise darüber, wer das Geld wirklich bekommen hat und was damit gemacht wurde. Es wurden Gelder nach London überwiesen und von London, Islamic Relief Worldwide, wurden dann angeblich Hilfsorganisationen vor Ort unterstützt, aber es gibt keinen Verwendungsnachweis. Und hier an der Stelle möchte ich ergänzen, als Gründerin einer liberalen Moschee, als GGmbH und auch Gründerin eines Bildungswerkes als GUG, also gemeinnützig, so wie eben World Islamic Relief ja auch angeblich ist, wenn wir Steuergelder als Fördergelder beantragen und auch einen Zuwendungsbescheid bekommen bei einem bestimmten Betrag, müssen wir sehr minutiös darlegen, was wir mit dem Geld vorhaben. Und am Ende des Tages müssen wir, wenn das Projekt auch in Zwischenberichte abliefern, aber auch am Ende dann vor allem alles belegen, wirklich jeden Pfennig. Wir haben zum Beispiel das bei dem Bundesprogramm Demokratie Leben mitgewirkt, 2020 bis 2024. Und es gibt in diesen Masken für den Verwendungsnachweis und Finanzplan wirklich so enge Ausrichtungen, dass man auf 0,01 Cent hinterm Komma alles richtig machen muss. Da wundert man sich schon. Bei den wenigen Beträgen, die wir beantragen, zum Beispiel 30.000 Euro da oder 100.000 dort oder 200 da für ein Jahr oder wir sprechen über längere Zeiträume auch für wenig Geld, müssen wir wirklich jeden Pfennig, und das ist zu Recht so, ja, das ist absolut richtig so, weil es sich hier um Steuergelder handelt, dass wir, wenn wir Steuergelder in Anspruch nehmen für unsere Projekte, dass wir jeden Cent minutiös nachweisen, was wir damit gemacht haben. Und irritierend ist das und frustrierend für eine Person wie mich. Meiner Ansicht nach, für mein Dafürhalten, sind das islamistische Organisationen oder unterstützen eben islamistische Organisationen, diese wiederum von unserer Politik so leichtfertig einfach bedient werden mit Steuergeldern.
Gibt es denn eine offizielle Begründung, warum der Bericht des Bundesrechnungshofes zurückgehalten, auch teilweise geschwärzt wurde und der Öffentlichkeit somit auch gar nicht bekannt war?
Nun, der Grund, warum ich die Akten nicht bekommen habe, war, dass in Anführungsstrichen die nationale Sicherheit gefährdet sein könnte in der Form, dass ich polemisiere und dass das an die Öffentlichkeit gerät und dann Unruhe stifte sozusagen. Also diese Schwärzungen hatten damit zu tun. Aber es gibt natürlich auch, und das habe ich akzeptiert, wir sind ja einen Vergleich eingegangen, es gibt in diesen Akten Hinweise auf gewisse Personen oder Hinweise auf Strategien oder auch Aktionen des Verfassungsschutzes, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Damit war ich einverstanden, muss man auch einverstanden sein, finde ich, muss die Arbeit auch des Verfassungsschutzes gesichert sein und geschützt sein, sowohl personell als auch inhaltlich. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber alles andere war total unsinnig. Deshalb hat das Gericht ja auch dann uns das zugesprochen und wir haben die Akten am Ende an den allermeisten Stellen eben ungeschwärzt bekommen.
Sie haben den Verfassungsschutz gerade genannt. In Deutschland wird Islamic Relief anscheinend ebenfalls auch beobachtet. In Baden-Württemberg etwa, da wurde der Verein wegen Verflechtungen mit der Muslimbruderschaft beobachtet. Halten Sie eine Beobachtung, eine Verfassungsschutzbeobachtung von dem Verein für angebracht oder auch sogar ein Verbot?
Ein Verbot wäre meiner Ansicht nach viel angemessener in Anbetracht der Situation und der Lage, dass weltweit, also in vielen verschiedenen Ländern, nimmt tatsächlich Islamic Relief Worldwide als Terrororganisation eingestuft wurde. Da kann man sich durchaus auf die Partnerländer verlassen.
Wir haben auch gerade schon über die Muslimbruderschaft gesprochen. Viele kennen die Gruppierung auch, weil sie in Ägypten zeitweise die Führung übernommen hatten. Wofür steht denn die Muslimbruderschaft international?
Nun, wenn wir über politischen Islam sprechen oder Islamismus, sprechen wir über Organisationen, die der Ansicht sind, dass der Islam die beste Religion überhaupt ist und alle Menschen Muslime werden sollten. Also wirklich Weltverschwörungsideen und Ideologien stecken dahinter. Und deren Ideologie und Weltbild, Familienbild muss man einfach als rechtsextrem auch bezeichnen. Das heißt, neben der Überhöhung der Religion als einziges Gesetz, ja, kommt hinzu, dass es sich um die Idee einer sehr orthodoxen, sehr religiösen und sehr kontrollierten Gesellschaft handelt. So Rollenbilder wie Männer und Frauen auszusehen haben, sich zu kleiden haben und wie Familie gestaltet wird. Selbstverständlich die LGBT-Feindlichkeit ist dann in der DNA solcher Organisationen. So muss man sich das vorstellen. Und insbesondere ist hervorzuheben, deshalb ist das für Israel sehr wichtig gewesen oder beziehungsweise guckt Israel da genau drauf, dass die Muslimbrüder zu den Organisationen gehören, die die Auslöschung des Staates Israel als Ziel haben und auch die Tötung, Ausrottung allen jüdischen Lebens, das ist mit Inhalt und DNA solcher Organisationen und auch der Muslimbrüder. Wobei, wie gesagt, wir über Gründer und einzelne Personen sprechen können, aber die Verflechtungen insgesamt dieser Organisation ist tatsächlich teilweise sehr schwer nachweisbar. Wenn man aber innerhalb dieser Zirkel hineinschaut, dann kann man sehen, welche Personen da involviert sind. Und so haben sich, deshalb erwähne ich das, jetzt in Deutschland einige Politiker und Politikerinnen da irgendwie was weismachen lassen, dass sie sagen, Ja, die personellen Verflechtungen gibt es nicht mehr zu diesen Terrororganisationen. Es sind jetzt einzelne Personen im Vorstand bei ERG, also Islamic Relief, oder eben bei den Organisationen, die verfassungsfreundlich sind oder demokratiefreundlich und dass diese Organisationen ja keine Gefährdung darstellen. Also die Muslimbruderschaft weiß schon sehr gut mit dem Duktus des politischen Islams, also wie man gewaltfrei den Marsch durch die Institutionen macht, in einzelne politische Organisationen hineindringt und auch sein Außenbild so darstellt, dass sie keinerlei Lücken aufweisen oder Zeichen setzen, dass es sich um eine Terrororganisation handeln könnte. Deshalb so schwer, diese Organisation auch so schnell zu verbieten.
Dann abschließend, Frau Attesch, Ihre Einschätzung. Wie groß ist denn der Einfluss von Organisationen wie der Muslimbruderschaft in Deutschland auf Bevölkerung, auf Politik, auf Medien?
Naja, also was ich gerade beschrieben habe, ist die Situation, dass diese Organisation im Hintergrund wirkt. Das heißt, sie arbeiten sehr sukzessiv, sehr im Geheimen, klingt jetzt so nach James Bond, aber sie arbeiten tatsächlich in einer Art und Weise, wie man das nicht sofort eben aufdecken kann. Und deshalb würde ich sagen, haben sie einen sehr starken Einfluss in Politik und auch in Gesellschaft, weil sie es geschafft haben, sich eine Maske aufzusetzen, eine harmlose, sodass sie in verschiedenen Beratungsgremien nach wie vor personell vertreten sind, aber der Nachweis eben nicht so schnell geführt werden kann. Und deshalb finde ich diese Organisation eben extrem gefährlich.
Sagt die Autorin, Frauenrechtlerin und Imamin Seyran Attesch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die politische Landschaft in Kolumbien steht vor einem Umschwung. Entgegen allen Prognosen hat überraschend ein rechtslibertärer Kandidat die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. Der will nun in dem Land aufräumen, während die aktuell linke Regierung einen Betrug wittert. Wie es nun weitergeht und auch welche internationalen Auswirkungen ein Wechsel an der Spitze Kolumbiens haben dürfte, bespreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Alex, ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch ganz herzlich aus Medellin, sozusagen die Wirtschaftsmetropole von Kolumbien, die ja viele aus der Serie Narcos kennen. Ganz herzliche Grüße nach Europa.
Ja, auf organisierte Kriminalität kommen wir gleich noch zu sprechen. Alex, die meisten Umfragen hatten den linken Kandidaten eigentlich vorne gesehen. Wie groß ist nun die Überraschung über den Sieg von Adelardo Della Espriella im ersten Wahlgang wirklich?
Ja, es war also wirklich eine Überraschung. Und vielleicht muss ich hier auch die Meinungsforscher ein bisschen in Schutz nehmen. Es war wirklich sehr schwierig, das vorauszusehen, denn das Abstimmungsverhalten war zwischen den Regionen sehr unterschiedlich. Es gab da große Unterschiede. Also wo ich mich zurzeit befinde, eben in Medellin, da hätte Abelardo Della Espriella oder Espriella, wie man ihn hier nennt, deutlich gewonnen, also schon im ersten Wahlgang. In der Hauptstadt Bogotá dagegen, da hatte Ivan Cepeda, also der Kandidat der amtierenden linken marxistischen Regierung, der hatte da einen Vorsprung. Es war also sehr schwierig vorauszusehen, aber eigentlich schon dieser Erfolg von Espriella einerseits und dann, der ja mit knapp 44%, also richtig abgeräumt hat. Cepeda ist dann mit so knapp 41% auf zweiter Stelle richtig weit zurückliegt und das hatte man so nicht erwartet. Paloma Valencia, das ist die Kandidatin, eigentlich auch eine Rechtskandidatin des ehemaligen sehr populären Präsidenten Alvaro Uribe. Und was hier vielleicht wirklich bemerkenswert ist, dass sowohl Uribe Der hat also Della Espriella volle Unterstützung zugesagt und auch Paloma Valencia, also eigentlich die Verliererin im rechten Lager. Und es wird auch erwartet, dass sie dann an der Regierung beteiligt wird, vielleicht eben ganz ähnlich wie in Argentinien, hatte sie eigentlich diesen Schulterschluss zwischen ja, den Libertären und den Konservativen auch gegeben.
Wer ist denn Abelardo Della Espriella überhaupt? Viele werden den Namen ja hier zum ersten Mal hören. Was ist er für ein Politiker oder ein Mensch?
Ja, er ist eine schillernde Figur, ist eigentlich ein Antipolitiker, hat eben keine Karriere jetzt in der klassischen politischen Laufbahn gemacht, ist ein Neuling, ist ursprünglich ein Anwalt, sehr redegewandt, ein Showtalent, sehr elegant im Auftritt, erinnert auch sehr an Nachi Bukele, der ja in El Salvador mit eiserner Faust aufgeräumt hat und das war auch Teil seines Wahlprogramms, dass er eben auch angekündigt hat, dieses Mega-Gefängnis in Kolumbien zu bauen, nach dem Vorbild von Bukele. Allerdings lehnt er sich auch sehr, sehr stark an Javier Milei an. Er bezeichnet sich zwar direkt nicht als Libertären wie Milei, er macht es nicht so explizit, aber er fordert auch eine Gesundschrumpfung des Staates, also eine Entlassung von Staatsbeamten, von Staatsangestellten, eine Eliminierung des Budgetdefizites, das in Kolumbien relativ hoch ist und jetzt noch gestiegen ist unter der amtierenden linken Regierung. Und da ist er voll auf Milei-Linie und fordert auch ein engeres Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und insbesondere auch zur Administration Trump. Und da liegt er natürlich in einem Trend, der in ganz Lateinamerika zu beobachten ist. Vielleicht noch ein interessantes Detail. Sein Vizepräsident, sein Vizekandidat für die Vizepräsidentschaft, José Manuel Restrepo, das ist schon ein klassischer Politiker, ein rechter Politiker mit großer Erfahrung. Er war auch schon Minister unter der Regierung, rechten Regierung von Iván Duque. Also da versucht er dann doch noch ein bisschen als Antipolitiker auch noch die traditionelle Politik einzubinden.
In europäischen Medien, da wird Della Espriella häufig als rechts- oder sogar rechtsextrem bezeichnet. Wie würdest du denn seine politischen Positionen da tatsächlich beschreiben?
Ja, also diese Einstufung, das ist der übliche Blödsinn. Also alles, was nicht links ist, ist rechtsextrem oder Nazi. Und übrigens hier in Kolumbien, die Linke, die bezeichnet ihn auch als Nazi und als Faschisten und so. Er ist einfach ein klassischer Libertärer, Liberaler, setzt auf freie Marktwirtschaft. Also das ist jetzt wirklich noch nicht extrem. Wo man dieses Prädikat vielleicht schon anwenden könnte, ist bei seinem Kampf gegen das organisierte Verbrechen, unter dem Kolumbien, wie all seine Nachbarländer übrigens auch, sehr leidet. Und da will er mit ganz radikalen Maßnahmen durchgreifen. Wir erinnern uns an die aktuelle Regierung unter Gustavo Petro, der war ja selber mal Guerriero oder auch ein Terrorist, wie andere ihn bezeichnen würden. Und der hat sich dann sozusagen gewandelt zum Demokrat. Er hat angekündigt, eben mit den Guerillas, eigentlich Narco-Guerillas, weiter den Frieden zu verhandeln. Er hat den totalen Frieden versprochen, Paz total, und ist dabei allerdings gescheitert. Das Verbrechen hat eher expandiert, das organisierte Verbrechen in den letzten Jahren in Kolumbien. Und ja, also von einem Rechtsextremen zu sprechen bei Abelardo Della Espriella, das ist einfach Blödsinn.
Das klingt schon so, dass ein zentrales Thema auch beim Wahlkampf die Sicherheitslage in Kolumbien gewesen ist. Warum verfängt dieser harte Kurs gegen Drogenkartelle und Guerillatruppen ja anscheinend bei den Bürgern?
Das ist auch noch interessant, wenn man hier die Gegenden beobachtet, wo für Della Espriella, also für die Rechte, gestimmt wurde. Und da ist zum Beispiel, ist mir aufgefallen, Meta und Caquetá, das sind Gebiete, die unter dem organisierten Verbrechen sehr leiden, wo diese Narco-Guerillas immer noch aktiv sind. Und da hat er massiv Stimmen gemacht, auch an der Grenze zu Venezuela, Norte de Santander. Dort hat er auch sehr viele Stimmen gemacht. In Medellin ebenfalls, also Medellin ist die Wirtschaftsmetropole sozusagen von Kolumbien, ist auch ein landwirtschaftliches Gebiet, sehr fruchtbar. Wir haben Industrie hier und hier haben sehr viele für Della Espriella gestimmt und dieses Sicherheitsthema, das stand im Zentrum des Wahlkampfes. Und allerdings, wo ich ebenso große Herausforderungen sehe, das Thema, wo man keiner das richtig so hart angefasst hat, das ist das Staatsdefizit, das auf 6,4% des Bruttoinlandproduktes sich beläuft. Das ist ein extrem hoher Wert. Dann eben diese Inflation, die war im Schnitt so zwischen 7-8% in den letzten 5 Jahren viel zu hoch. Es trifft vor allem die ärmere Bevölkerung. Und da muss man vielleicht noch sagen, ja, was hat dem die Linke entgegenzuhalten? Und das sind halt immer die, ich bezeichne das als Stimmenkauf, oder die setzen auf höhere Minimallöhne, versprechen Lebensrenten oder einen lebenslangen Lohn für Professoren, Polizisten, Militärs, Gesundheitspersonal und so. Und da gibt es natürlich viele Leute aus diesen Sektoren, die dann für eine linke Regierung stimmen, die zwar nicht unbedingt ideologisch gesehen auf der linken Seite stehen, aber die halt ihren eigenen Vorteil dann in den Vordergrund stellen und meines Erachtens verantwortungslose Populismus, weil die Rechnung bekommt ja dann die nächste Generation präsentiert. Dieser verantwortungslose Populismus, der verfängt einfach immer noch in ganz Lateinamerika und in diesem Fall auch noch in Kolumbien, denn es ist doch eigentlich erstaunlich, immerhin, dass die Linke, also Cepeda, der hat immerhin 41% der Stimmen geholt. Das ist eigentlich ein relativ immer noch gutes Resultat, wenn man beachtet, dass eigentlich die amtierende linke Regierung unter Gustavo Petro eigentlich wirklich keines ihrer Wahlversprechen einhalten können. Und er weiß sich jetzt auch noch als schlechte Verliererin, oder weil sie dieses Wahlresultat jetzt anzweifelt, sagen, ja, das könnte Betrug gewesen sein. So. Was insofern schon lächerlich ist, dass diese Regierung ja an der Macht ist. Also der zweite Wahlgang, der steht noch bevor. Es gibt eine Stichwahl. Und wenn man jetzt rein mathematisch müsste eigentlich der rechte Abelardo gewinnen, wenn man jetzt eben auch noch die Stimmen dazu zählt der konservativen Rechten. Aber eben, das Rennen ist nach wie vor offen und dieser populistische Stimmenkauf der Linken, den darf man einfach nicht unterschätzen.
Sagt unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung.
Ja, ich bedanke mich auch für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Immer weniger Bürger schauen noch lineares Fernsehen. Und wenn es schon die Mattscheibe sein muss, dann wird gerne auf Serien und Filme bei Streaming-Anbietern zurückgegriffen. Die werden bald aber von der deutschen Regierung noch zusätzlich zur Kasse gebeten. Warum? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Markus Fahlefeld.
Deutschland muss sparen und das behagt der Politik gar nicht. Deswegen werden Gesetze verabschiedet, die zwar den Staat entlasten, dafür aber die Bürger in die Pflicht nehmen. Ein solches Gesetz hat das Bundeskabinett vor wenigen Tagen erst durchgewunken. Es ist eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus. Es trägt den etwas sperrig klingenden Namen Mediendienste-Investitionsverpflichtungsgesetz. Lineare Fernsehsender wie RTL oder Sat.1 sind davon zwar auch betroffen, aber für die gilt eine ähnliche Regelung schon länger. Dem Initiator, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, geht es, wie oft und lautstark angekündigt, um den Kampf gegen die kommerziell erfolgreichen US-Tech-Konzerne und die US-Filmindustrie. Denn sie werden nun verpflichtet, in deutschsprachigen Filmproduktionen ihr Geld zu verbrennen. Und Wolfram Weimer hat seinen Kulturschaffenden gegenüber eine Bringschuld. Denn obwohl Wolfram Weimer etlicher Lügen überführt, Skandale seinen politischen Weg pflastern und sein privates Geschäftsgebaren nah an der Korruption abläuft, haben die Kulturschaffenden nie seinen Rücktritt gefordert. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, worüber sich die Kulturschaffenden alles empören und zu was sie meinen, offene Briefe schreiben zu müssen. Für ihr Stillhalten in Sachen Wolfram Weimer wollen sie nun Geld haben. So geht liberale Demokratie. Gleichzeitig sind die Kassen leer und es wird immer schwieriger, das Geld für Nutzloses aus dem Fenster zu werfen. Das Mediendienste-Investitionsverpflichtungsgesetz ist also ein eleganter Schachzug, müssen nun die Streaming-Anbieter ihr Geld, vorgeschlagen sind 8% des Nettoumsatzes, an die berühmten deutschen Kulturschaffenden verteilen, während sich der Staat einen schlanken Fuß machen kann. 80% der durch den Staat neu geschaffenen Investitionssumme müssen in Werke mit, wie es heißt, deutscher kultureller Prägung fließen. Das lässt aufhorchen, denn war es nicht 2017 die deutsche Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die SPD-Politikerin Aydan Özus, die meinte, eine spezifisch deutsche Kultur sei jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar? Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel schob dann hinterher, dass die Deutschen in ihrem Land nichts anderes seien als die schon länger hier Lebenden. Und vor kurzem erst ließ uns die Tagesschau wissen, das Land bestehe nun nur noch aus Migranten und Nichtmigranten. Das war fast zeitgleich mit Bärbel Baas, die meinte, diese Nichtmigranten als Einheitsgraue und Braune beleidigen zu müssen. Wenn es also nach CDU und SPD ginge, soll Deutschlands letzte Identität die eines gesichtslosen Siedlungsraums sein, in das jeder herzlich eingeladen ist, seine Duftmarke zu setzen. Legt man all diese neuen deutschen Sprachrahmen und Sprachregelungen übereinander, entsteht eine von der Politik favorisierte deutsche kulturelle Prägung, die vornehmlich die migrantische Kultur zu bejubeln verpflichtet ist. Ein paar Nichtmigranten lässt man dann als Statisten durchs Bild laufen oder weist ihnen die Rolle des ewigen Bösewichts zu. Exakt so, wie es sonntags der ARD-Tatort regelmäßig vormacht. Und eben weil die Kassen leer sind, muss das Geld nun von den kommerziell erfolgreichen Streaming-Diensten kommen. Damit schmälert man deren Gewinn und belohnt die angepassten deutschen Kulturschaffenden, die ein sehr wesentlicher Teil dessen sind, was sich die Politik als ihre treu ergebene Zivilgesellschaft herangezüchtet hat. Bezahlen werden es natürlich trotzdem die Bürger, die derartige Streaming-Dienste abonniert haben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Konzerne einfach freiwillig auf ihre Gewinne verzichten, geht gen Null. Natürlich ist das Gesetz in Zeiten, in denen jeder von der Notwendigkeit eines Bürokratieabbaus spricht, ein Monstrum. Mit Quoten und Subquoten, mit Rechteteilungsvorgaben und planwirtschaftlichen Investitionsverpflichtungen. Es soll bereits 2027 in Kraft treten und dann dürften die Streamingdienste auch wegen des erhöhten bürokratischen Aufwands ihre Gebühr um irgendwas um 10% erhöhen. Das zahlt nicht der Staat, sondern jeder einzelne Verbraucher, was man dann eine versteckte Steuer oder staatliche Gebühr nennt. An derartigen Zahlungsverpflichtungen ist Deutschland reich, vielleicht sogar Weltmeister. Das Mediendienste-Investitionsverpflichtungsgesetz hätte man auch in Anlehnung an das Gute-Kita-Gesetz schlicht das tolle Staatsdankbarkeitsgeldverschwendungsgesetz nennen können. Damit würde man sich ehrlich machen, aber daran haben in diesem Land weder die Politik noch die Kulturschaffenden ein wirkliches Interesse.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie natürlich auch noch einmal online unter kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich trifft Burkhard Müller-Ulrich heute den Kunsttheoretiker Professor Batson Brock. Man kann mit Fug und Recht behaupten, er ist ein Intellektueller im XXL-Format, ein Kunstprofessor, ein Vielwisser und Vielredner, der seit mehr als einem halben Jahrhundert im internationalen Kulturbetrieb mitmischt, indem er ihn in Frage stellt. Er hat die Geschichte der Kasseler Documenta im 20. Jahrhundert mitgeprägt, zahllose Aktionen in Museen initiiert, um das Publikum vor der Kunst und die Künstler vor sich selber zu warnen. Nun wird er 90 und hat viel zu erzählen. Batson Brock heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut. Thank you.